Ich erwische mich selber immer wieder dabei, ab und zu angestrengt den Sachen hinterherzulaufen. Und sobald man das aber dann merkt als Beobachter seiner selbst, kann man dann wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, das ist es eigentlich nicht. Was ist denn alles das, was du willst? Und das muss einfach mit einer Leichtigkeit von der Hand gehen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs.
Mein Name ist Astrid Göschel. Ich bin Implementierungspartnerin der Erfolg darf leicht sein Leadership Systemlösung. Ich unterstütze Unternehmen dabei, Fluktuation zu stoppen, die Burnout-Rate nachhaltig zu reduzieren. Ich setze dabei auf einen klaren, auf 3 Jahre angelegten, praxisbewährten Umsetzungsprozess mit ritualisierten mentalen Boxenstopps. Mit dem Ergebnis ein tragfähiges, menschenfreundliches Fundament mit top ausgebildeten Leadern, die auch unter Highspeed überlegt und beherzt reagieren. Heute zu Gast bei mir Herr Reuter, Herr Michael Reuter. Herzlich willkommen, Michael.
Hallo Astrid.
Michael, ich freue mich, dass du schon ein zweites Mal hier bist. Erfolg darf leicht sein. Das letzte Mal sagtest du, Erfolg erfolgt. Das ist eine Konsequenz. Und Erfolg darf leicht sein. Damit kannst du durchaus mitgehen. Wie ist es in diesem Moment?
Genauso. Ich erwische mich selber immer wieder dabei, ab und zu angestrengt den Sachen hinterherzulaufen. Und sobald man das aber dann merkt als Beobachter seiner selbst, kann man dann wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, das ist es eigentlich nicht. Was ist denn alles das, was du willst? Und das muss einfach mit einer Leichtigkeit von der Hand gehen.
Vielen Dank. Michael, für die Zuhörer, die erste Folge, da ging es um Bio-Coach, nicht gehört haben, stelle ich dich jetzt einmal etwas vielseitiger vor. Michael, du bist ein erfahrener Serienunternehmer mit über 25 Jahren Erfahrung im Aufbau von Unternehmen sowie in der Entwicklung von Strategie-, Innovations- und Transformationsprogrammen. Du bist Mitbegründer und CEO von Datarella, da sprechen wir auch noch, einem Unternehmen, das Enterprise-Blockchain-Lösungen entwickelt und als Grundlage für digitale Geschäftstransformationen dient. Die Firma Nomix, da sprechen wir nachher auch noch drüber, wurde ebenfalls von dir gegründet und konzentriert sich auf Themen rund um Gesundheit, Achtsamkeit und die Förderung eines gesunden Lebensstils. Zudem bist du Mitglied des Aufsichtsrates von Ray Real Estate GmbH, einem Joint Venture, das Blockchain-Technology für die Immobilienbranche nutzbar macht. Persönlich zeichnest du dich durch eine außergewöhnlich strukturierte Herangehensweise an Problemlösungen aus, unternehmerisches Urteilsvermögen und eine Leidenschaft für den Aufbau neuer Geschäftsmodelle. Du bist ein Befürworter der Digitalisierung und setzt dich für die Integration von Technologien wie künstlicher Intelligenz, also AI, autonomen Maschinen sowie Augmented and Virtual Reality in Geschäftsprozessen ein. In deinem Buch The Mindful Revolution betonst du die Bedeutung von Achtsamkeit und mentaler Stärke für persönliches und berufliches Wachstum. Möchtest du etwas hinzufügen, korrigieren oder ergänzen?
Nee, das war sehr, sehr, sehr gut. Und insbesondere vielen Dank für die Erwähnung des Buchs. Nicht um den Verkauf zu steigern, darum geht es nicht, sondern da habe ich wirklich darin zusammengefasst, was ich denke, wie was nicht nur für jeden einzelnen Menschen gut ist, sondern auch für die Menschheit. Denn wir befinden uns ja gerade an so einem kleinen Punkt der Geschichte, an den viele Menschen als Kipp- oder Wendepunkt wahrnehmen. Und ich habe da, das ist allerdings schon 3, 4 Jahre her, da meine Gedanken mal zusammengefasst. Und das ja, finde ich sehr wichtig, neben diesem ganzen Beruflichen, was wir hier so jeden Tag machen.
Ja, und da würde ich gerne auch gleich nochmal nachfragen bei diesem Buch, weil mentale Stärke ist ja auch so mein Leidenschaftsthema. Und es zeigt ja, wenn du es vor 4 Jahren schon geschrieben hast, dass du eben auch Pionier in dieser Sache bist und auf Frühwarnsignale reagierst und nicht erst, wenn dann irgendwie was Trend ist. Um was genau geht es denn? Wären denn die, sag mal, der Kern des Buches und wie gehst du an dieses Thema ran? Worum geht es?
Ja, der Trigger für das Buch war eigentlich, dass ich sehr begeistert war vom ersten Buch von Yuval Harari. Ich glaube, war das erste Sapiens. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich habe so viele Bücher gelesen mittlerweile von ihm. Und da hat er ja kurz die Geschichte der Menschheit skizziert, die verschiedene Evolutionsstufen durchlaufen hat. Ich bin überzeugt davon, dass der Mensch sich nur dann wirklich weiterentwickeln kann, auch abgrenzend beziehungsweise vereinnahmend zur künstlichen Intelligenz, indem wir uns selber viel besser verstehen lernen. Denn ich habe auch in verschiedenen Bereichen, sei es jetzt Medizin, Gesundheit, sei es im Geschäftlichen, gemerkt, dass viele Menschen, und ich schließe mich aktiv mit ein, sich nicht besonders gut kennen, sich nicht besonders gut verstehen und auch teilweise gar nicht wissen, warum sie wie handeln. Man geht also eher, man handelt eigentlich eher programmatisch, wie nach einem Programm, was abläuft. Alle Menschen machen jeden Tag aus, Tag ein das Gleiche und hinterfragen das gar nicht mehr. Und wenn man dann aber es schafft, sich auf die Position eines Beobachters seiner selbst zu stellen und sieht, wie man eigentlich handelt, dann, das ist praktisch der erste Schritt zur Selbsterkenntnis, um dann möglicherweise Schritte einzuleiten, die einen zu einem besseren, zu einem sinnvollen und nachhaltigeren Handeln führen.
Würdest du das auch so sehen? Ich sage immer dazu, der Satz Bewusstheit stoppt Spontanität ist der erste Schritt. Erst wenn man sich was bewusst macht, dann kann man es auch vielleicht verändern. Und die Beobachterhaltung finde ich deswegen so wichtig, weil sie neutral ist. Ich glaube, wir neigen nämlich auch dazu, immer viel zu schnell zu bewerten.
Ja, richtig. Es ist natürlich nur bedingt möglich, sich selbst neutral zu betrachten, weil man seine Haut, seinen Körper nicht verlassen kann. Wenn man das aber versucht, überhaupt mal versucht, dann hat man den ersten Schritt getan. Die meisten Menschen, glaube ich, versuchen das nicht. Und es wäre zu jedermanns Vorteil, das mal zu versuchen. Und ich habe an mir gemerkt, je häufiger ich das versuche, desto besser gelingt es mir. Und desto eher kann ich auch, oder desto neutraler, wenn man ein Komparativ von neutral hätte, würde man neutraler sagen, desto neutraler kann ich mich einschätzen. Das ist, glaube ich, eine Übungssache.
Und woran glaubst du, liegt es, dass die meisten es nicht einmal versuchen, aufgrund einer Hektik oder aufgrund einer Angst? Was vermutest du?
Ich glaube immer daran, dass die Lösung für die meisten Probleme immer in der einfachsten Erklärung liegen und auch, dass die Erklärung für viele seltsame Verhaltensweisen nicht in Bösartigkeit oder so etwas ihren Grund haben, sondern in Ignoranz und Nichtwissen. Und
Ignoranz
zwar
und
nicht unbedingt aktiver Ignoranz, sondern einfach Nichtwissen.
Ja.
Das ist wie im Straßenverkehr. Die meisten Menschen regen sich auf über irgendwelche Dinge, die im Straßenverkehr passieren. Und meine Beobachtung und die statistische Beobachtung ist es auch, dass viele Dinge, die passieren, die Leute nicht bemerkt haben, aber nicht böswillig irgendetwas getan haben. Und ich glaube, das ist auch hier so, dass die meisten Menschen innerhalb eines sich sehr viele Gewohnheiten oder sich sehr viel angewöhnt haben. Und diese Gewohnheiten ergeben zusammengenommen ein Programm. Ein Lebensprogramm, ja, das tagtägliche Programm, jeder Tag sieht gleich aus oder ähnlich, jede Woche. Und in diesem Programm hat man sich eingelebt, sozusagen. Und daraus besteht dann das Leben. Und deshalb ist man damit auch zufrieden, also meistens. Und deshalb hinterfragt man das ja auch nicht. Und das Hinterfragen würde ja immer bedeuten, stimmt vielleicht irgendetwas nicht.
Weil du sagst, es ist ein nicht ein Ignorieren im Sinne von Nichtwissen. Hat es auch Nichtwissen heißt ja, ich müsste mir eine Information holen und dann wäre das Thema erledigt. Oder hat es auch damit zu tun, dass man nicht hinschaut? dass man bewusst nicht hinschauen mag? Oder würdest du sagen, das hängt zusammen, weil Leute, die immer Tag eins das Gleiche machen, kommen gar nicht dazu hinzuschauen? Weil ich denke mir immer, ich glaube, hinschauen könnte jeder. Hinschauen könnte man auch schon. Seit 20 Jahren wissen wir zum Beispiel, dass wir hier auf eine unsägliche Highspeed-Geschichte hinkommen, die wir menschlich vom Mental gar nicht verkraften. Und das lesen alle, hören sich viele, lesen viele Bücher, lesen Hartmut Rosa und alles spannend. Und man weiß, dass man das Resonanz ein wichtiges Prinzip ist, dass Highspeed uns kaputt macht, in Burnout stürzt. Wir wissen jetzt auch, heute 2025 haben wir diese Statistiken und trotzdem tun alle so, mich betrifft es wohl offensichtlich nicht. Das hat doch auch mit nicht hinschauen zu tun, oder?
Ja, ich sehe beide Seiten. Ich sehe zum einen diese, sagen wir mal, eigentlich so eine kleine Verantwortungslosigkeit, indem ich nicht hingucke, indem ich Dinge nicht wahrnehme. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist diese Verantwortungslosigkeit fast komplett eine Konsequenz aus einer Routine, aus Gewohnheiten.
Okay, verstehe.
Und diese Routine, die wir uns angewöhnen, das ist ein einfaches Beispiel beim Autofahren. Wenn ich Commuters, also Leute, die jeden Tag zur Arbeit fahren, die fahren diese Strecke und machen, telefonieren vielleicht oder hören Radio oder hören Podcast oder sonst irgendetwas, aber die nehmen Dinge, die auf dieser Strecke sind, nicht mehr wahr, weil die einmal abgespeichert sind und die müssen auch nicht überlegen, wo sie herfahren müssen, weil das einfach als Programminhalt abgespeichert ist. Und deshalb gucken die da auch nicht mehr hin. Ja? Aber nicht, weil sie böswillig wären oder weil es zwingend notwendig wäre. Nur manchmal ist es natürlich so notwendig, wenn sich dann Dinge ändern auf dem Weg zur Arbeit. Aber ich glaube, das ist einfach dieser Automatismus, der aus einer Gewohnheit führt. Und das ist dieser alte Spruch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und das führt dann zu leider diesem Verhängnis, dass wir uns immer sehr schwer nur auf die Position des eigenen Beobachters zurückziehen können.
Danke dir. Bei der Recherche habe ich auch gelesen, dass du sehr stark auf den Menschenverstand vertraust und auf dieser These hast du eine Menge umgesetzt. Da möchte ich gerne mal jetzt überleiten. Gehen wir mal zur Firma Nomix. Du als Unternehmer, die Firma Nomix, erstmal zur Information an die Zuhörer, an euch, die zuhören. Die Firma Nomix wurde von dir gegründet, Michael, und konzentriert sich auf Themen rund um Gesundheit, Achtsamkeit und die Förderung eines gesunden Lebensstils. Dein Ziel ist es, hier innovative Lösungen zu entwickeln, die den Menschen helfen, ihre Lebensqualität zu steigern und die Lebensspanne zu erhöhen. Dabei setzt Nomix auf moderne Technologie, Achtsamkeit und personalisierte Ansätze, um das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern. Die Firma bietet verschiedene Programme und digitale Tools an, die es den Nutzern ermöglichen, gesund zu leben und ihre körperliche sowie geistige Gesundheit zu optimieren. Kannst du uns mal sagen, wie genau wir uns das vorstellen können, als End-User sozusagen?
Ja, ich muss erstmal einen Schritt zurückgehen,
Gerne.
vielleicht, weil du hast es sehr schön praktisch dargestellt und praktikabel und Instrumente, und das ist auch das Ziel von Nomix. Allerdings befinden wir uns, was die Quantifizierbarkeit unserer Gesundheit, unseres Organismus ist anbelangt, noch relativ am Anfang. Also unser Ziel ist es, am Ende des Tages einen Algorithmus zu finden für jeden einzelnen Menschen, für jedes Individuum, das uns jedem sagt, was gut und schlecht für einen ist. Für die Gesundheit, für Longevity und so weiter, für das Wohlbefinden. Das ist das Ziel. Dazu brauchen wir allerdings sehr viele Daten. Wir brauchen Daten, die von Ärzten in Arztpraxen, in Kliniken erhoben werden. Wir brauchen aber zudem, und das ist eigentlich mindestens genauso wichtig, kontinuierlich erhobene Lifestyle-Daten. Mit Lifestyle-Daten meine ich Daten wie viel bewege ich mich, wie ernähre ich mich, wie viel soziale Kontakte habe ich und so weiter und so fort. Denn das macht ja den Menschen insgesamt aus. Das heißt also, es ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, den wir uns da stellen, dass wir sagen, wir brauchen möglichst viele Daten, die den Menschen beschreiben. So, und wenn wir die haben, wir sind gerade in der Phase, ein bisher, glaube ich, somit, dass das größte oder umfassendste Datenbild von Menschen zu erfassen. Und wenn wir das haben, dann können wir das in ein Verhältnis, diese Daten in ein Verhältnis setzen zu den jeweiligen Verhaltensweisen und Befindlichkeiten der Menschen. Denn es ist ja oft so, dass wir sehen, auch jetzt nicht bei uns, sondern in der Medizin, dass Menschen, sagen wir mal, bestimmte Blutwerte haben, die vielleicht schlecht sind und auf gewisse Schwierigkeiten und Probleme im Körper hindeuten, die Menschen sich aber sehr gut fühlen und andersherum. Ja, und das führt natürlich, wie es in schwierigen Fällen, wie beispielsweise bei Krankheiten wie Krebs oder sowas, dazu, dass man sich sehr, sehr lange gut fühlen kann und irgendwann hat man erst starke Symptome, die dann auf Krebs hindeuten. Dann lässt man sich untersuchen und stellt fest, der Krebs ist in einem fortgeschrittenen Stadium. Besser wäre also gewesen, ich hätte das früher erkannt und hätte praktisch die Diskrepanz zwischen meinem Gefühl und den Daten erkannt. Die Daten waren schlecht, mein Gefühl war noch gut. So, und diese Korrelation, diese Diskrepanz und diese Korrelation, darum geht es bei Nomics. Und das versuchen wir möglichst gut zu ergründen, und zwar nicht für Gruppen von Menschen, sprich für Männlein oder Weiblein oder für alte, junge oder für große, kleine, sondern für jedes Individuum. Und das ist natürlich eine ganz große Herausforderung, weil abgesehen jetzt mal von gut messbaren Daten, die auch viele Daten haben, die schlecht messbar sind. Schlecht messbar ist beispielsweise die Nahrungsaufnahme, auch wenn man glaubt, dass es gut messbar ist. Ich kann natürlich Liter Wasser messen, die ich trinke, aber wie messe ich das jeden Tag? Das sind dann alles nur so anekdotische Auskünfte, die man normalerweise erhält, wie sich jemand ernährt. Aber keiner geht her und misst tatsächlich exakt das, was er isst. Ja? Ganz zu schweigen von der schwierigen Quantifizierbarkeit von Daten, die die Befindlichkeit, die Freude, das Glücksniveau und so weiter, das Stressniveau anbelangen. Also da sind wir noch, das dauert noch lange, bis wir da tatsächlich so praktische Tools entwickeln können, von denen wir sagen können, dass sie eindeutig richtigerweise dazu helfen, das Wohlbefinden zu steigern. Aber da sind wir auf einem guten Weg.
Ja, und weil du sagst lange, was ist deine Vermutung, wie lange dauert das, bis du sagst, jetzt können wir hier schon sehr viel, natürlich nicht 100%, aber sehr viel dann, sag mal, wie lange dauert es, bis du zufrieden wärst und sagst, jetzt ist es wirklich schon sehr weit fortgeschritten?
Ja, also machen natürlich jetzt nicht ein riesen Forschungsprojekt von 20 Jahren und gucken dann, ob irgendwas funktioniert, sondern wir nehmen uns Teilgebiete vor. Und bevor wir jetzt zum Beispiel dann schwierige Teilgebiete uns vornehmen, fangen wir
Gib
mit
mal bitte ein
einfachen an.
Beispiel für Teilgebiete. Welche
Ja,
Teilgebiete zum Beispiel?
Teilgebiete wäre jetzt zum Beispiel, wie viel Fitness ist notwendig oder wie erreicht man eine Fitness, die für ein Wohlbefinden notwendig ist? Ja, individuell. Da gibt es ja tausend Ratgeber und die einen sagen viel Sport, wenig Sport, das Sport reicht aus, dies und jenes. Der Punkt ist, es ist individuell. So, und Fitness kann man gut messen oder die Aspekte der Fitness kann man gut messen. Und mit solchen Dingen fangen wir an, das zu messen und dann Vorschläge zu geben und dann anhand dieser Vorschläge die Verbesserung, also anhand dieser Vorschläge die Verbesserungen hinterher auch zu messen. Und wenn dann die Vorschläge aber nicht zur Verbesserung geführt haben, dann müssen wir dann unseren Algorithmus wieder ändern. Ja?
Verstehe. Verstehe. Und wie lange, was schätzt du an Zeitlinie? Braucht das eine Zahl? Kannst du da nennen, ungefähr?
Ja, also wir werden dieses Jahr schon sehr weit kommen. Wir haben ja die ersten Empfehlungen auch schon wir haben eine Testgruppe laufen, die in Teilgebieten erste Empfehlungen bekommt. Und wir werden das ausbauen dieses Jahr. Und ich schätze mal, dass wir Ende des Jahres schon für verschiedene Teilgebiete sehr gute Aussagen treffen können.
Okay.
Ich drücke mich deswegen etwas vorsichtig aus,
Ja.
weil einfach auf diesem Gebiet sehr viel versprochen wird und aber am Endeffekt wenig rauskommt. Deshalb wollen wir diesen Fehler genau nicht machen.
Kommen wir einmal zu Datarella. Datarella ist eine Schwesterfirma von Nomix und ist auf datenbasierte Gesundheitslösungen spezialisiert. Sie nutzt Datenanalyse, und künstliche Intelligenz, um personalisierte Empfehlungen zur Verbesserung der Gesundheit zu geben. Dabei liegt der Fokus auf der Analyse von individuellen Gesundheitsdaten, was wir ja gerade auch schon angesprochen haben, die dann genutzt werden, um maßgeschneiderte Strategien für Prävention und Gesundheitsförderung zu entwickeln. Ja, und wie gesagt, beide, also Nomix und Datarella, verfolgen ja das Ziel durch den Einsatz von Technologie, eben Achtsamkeit und datenbasierte Ansätze ein langfristig, damit ein langes Leben zu ermöglichen. Die Frage, die ich mir nur stelle, was ist jetzt da nochmal der Unterschied? Also wo ist da nochmal der Fokus dann anders?
Genau, also die Datarella war unsere erste Firma, die sich damit befasst, daher auch der Name, die Geschichten hinter den Daten zu erzählen oder die Geschichten mit den Daten, ja, Cinderella und die Daten. Und das heißt also, wir wollen aus simplen Daten, mit denen der Mensch normalerweise nicht viel anfangen kann, etwas Sinnvolles machen, die Daten erklären, die Daten nutzen für irgendwas Besseres. So. Und das machen wir in verschiedenen Gebieten. Und Datarella an sich ist die Technologiefirma, ist die Softwareentwicklungsfirma, mit der wir diese Software, die Grundlagen entwickeln, auch mit Partnern gerne in Konsortien. Und Nomix und Mobix, das ist dann die andere Company, das sind praktisch Unternehmen, die wir ausgegründet haben für die bestimmten Bereiche. Nomix eben für den Bereich Gesundheit und Mobix für den Bereich Mobilität. Die aber alle in ihren jeweiligen Bereichen die Technologie nutzen, die wir in Datarella bauen. Und weil sehr viel dieser Technologie, nehmen wir zum Beispiel Stichwort KI, und ohne jetzt zu tief da einsteigen zu wollen, aber nehmen wir Sprachmodelle, das, was gerade in der landläufigen Meinung unter KI verstanden wird, also sogenannte Large Language Models, das, was und als ChatGPT und Claude und so weiter bekannt ist, das kann man ja für alles Mögliche einsetzen. Ja? Also in der Gesundheit werden Large Language Models eingesetzt, aber auch in der Mobilität. Und allerdings dann natürlich zu sehr unterschiedlichen Zwecken. Und diese unterschiedlichen Zwecke sowie die unterschiedlichen anderen Infrastrukturelemente in den jeweiligen Bereichen, die erfordern dann, dass man sich sehr spezifisch um beispielsweise den Einsatz von Large Language Models in Mobilität oder in Gesundheit befasst. Man kann das nicht einfach mal so verallgemeinern, sondern in Mobilität gibt es ganz andere Infrastruktur als in Gesundheit. Ja, in Gesundheit habe ich Kliniken, ich habe Diagnostik und so weiter, ja, wo ich KI einsetzen kann, simplifiziert gesprochen. Und in der Mobilität habe ich den Verkehr, habe ich die Verkehrsinfrastruktur, in der ich KI einsetzen kann. Insofern haben wir dann praktisch aus dieser Basistechnologie, aus der Grundlage, Verticals, wie wir das nennen, aufgebaut. Und das sind die beiden ersten, Gesundheit und Mobilität.
Das klingt wirklich sehr anspruchsvoll und es zeigt, wie Komplexität hier, wie einerseits Kombination von KI und Blockchain zusammengeführt wird und wie Komplexität hier durchdrungen wird mit Hilfe von sehr viel Know-how, technischer Art und menschlicher Art. Darf ich mal fragen, was dein Hintergrund ist? Das interessiert die Zuhörer bestimmt. Bist du jetzt eher von der mathematischen Seite kommend oder von der IT-Seite kommend? Das werden sich jetzt gerade die Zuhörer fragen, vermute ich.
Weder noch, also ich komme von der geschäftlichen Seite sozusagen. Ich habe also mal BWL studiert und ein bisschen VWL und ein bisschen Jura und habe dann aber mich selbstständig gemacht sehr früh und also während des Studiums noch und habe seitdem das war so praktisch der Anfang der Digitalität seinerzeit, digitale Unternehmen aufgebaut. Und das Digitale ist das Gemeinsame. Und das Digitale war eben früher mal das Internet, als der Browser kam. Ja, dann kam sowas wie das Social oder das Web 2.0 nannte man das. Das hinterher hieß es dann Social Media oder heute heißt es Social Media. Und in diese Technologien, in die habe ich mich dann eingearbeitet. Und ich bin auch nicht derjenige, der programmiert bei uns, sondern wir haben verschiedene Expertisen in unseren Teams. Und wichtig ist uns aber, weil du eben sagtest, das klingt kompliziert, das ist es auch, oder komplex,
Komplex auch. Komplex und kompliziert beides, ja.
bei uns ist es allerdings so, wir suchen immer den direkten, unmittelbaren und leicht erkennbaren Nutzen für den Einzelnen.
Relevanz, ja.
Und diese Verbindung zwischen einer Technologie namens künstlicher Intelligenz und einem tatsächlichen Nutzen für den Anwender, ja, da diese Schnittstelle, die versuchen wir zu schließen. Wir sind also niemand, der KI-Modelle entwickelt. Das
Ja,
können wir
verstehe.
gar nicht, ja.
Ja.
Aber wir versuchen zu verstehen, wie man das, was dort insgesamt entwickelt wird, so adaptiert, dass es einen Nutzen bringt. Eben in den verschiedenen
Ja,
Verticals.
wunderbar. Und da bist du auch genau der perfekte Gast hier in meinem Podcast. Erfolg darf leicht sein, weil der ja sich an Unternehmer wendet und auch an Führungskräfte. Und da spielt ja der konkrete Nutzen immer eine große Rolle. Und ich glaube, dass wir schon ziemlich angenervt sind von diesen vielen passenden Teilen, die durch die Luft fliegen und keiner fragt, und jeder fragt sich immer, was sollen wir jetzt eigentlich damit machen?
Ja, man nutzt die natürlich gerne, ja. Das ist, ich meine, ich habe ja selbst bei der Benutzung des Wortes künstliche Intelligenz, da stellen sich mir die Haare auf, weil das, was wir bisher machen, alle mit
Ja.
künstlicher Intelligenz, mit Intelligenz nichts zu tun
Richtig.
hat. Das ist
Ja.
reine Mathematik, aber trotzdem nennt man das eben künstliche Intelligenz, ja.
Ja, da ist ein Fehler gemacht worden bei der Benennung. Das sehe ich auch so. Frage: Blockchain in der Praxis. Welche realen Anwendungsfälle für Blockchain-Technologie siehst du derzeit als besonders vielversprechend an, insbesondere eben im Unternehmensumfeld?
Da möchte ich abstrakt erstmal antworten. Und zwar ist die Blockchain ja eine dezentrale Datenbanktechnologie. Und das heißt, sobald ich aus irgendwelchen Gründen Datenbanken dezentral habe, also verteilt habe, sei es jetzt im Unternehmen verteilt oder an Unternehmensstandorten verteilt oder unternehmensübergreifend verteilt und ich muss trotzdem irgendwie diese Daten zusammenführen, um etwas Sinnvolles daraus zu machen. Ein klassisches Beispiel wäre eine Wertschöpfungskette, ne, an der man sieht, wie ein Produkt von einem Rohstoff zu einem verkaufbaren Produkt in einem Geschäft führt, an der immer viele Teilnehmer beteiligt sind, die aus den unterschiedlichsten Gründen den jeweils anderen Teilnehmern keinen direkten Zugriff auf ihre Daten gewähren können, wollen oder dürfen. Das dürfen auch. Das hat oft kartellrechtliche Gründe. Ja, also wenn große Automobilfirmen beispielsweise miteinander irgendwas machen, dann dürfen die nicht einander sich in die Karten schauen, aus kartellrechtlichen Gründen alleine und aus wettbewerblichen Gründen natürlich auch. Und dann eignet sich die Blockchain-Technologie sehr gut, um diesen anonymisierten Zugriff auf dezentrale Daten so zu ermöglichen, dass ich trotzdem hinterher das gewünschte Ergebnis aus allen dezentralen Datentöpfen habe und damit weiterarbeiten kann. Und da gibt es die tausend und einen Anwendungsfall, vielleicht sogar 1002, nicht nachgezählt. Beispielsweise, dass ich sicherstellen kann als weiterverarbeitendes Unternehmen, dass die Rohstoffe die ich beziehe, gewissen Qualitätsansprüchen genügen. Ja? Die sind irgendwann mal, sind die hergestellt oder sind die erzeugt worden und dann ein Zertifikat versehen worden und dieses Zertifikat braucht es eben, und damit ich es weiter verarbeite. Also kann ich anhand von Blockchain-Technologie unter anderem sicherstellen, dass diese Daten, die in dieses System eingegeben worden sind, dieselben Daten sind, die bei mir ankommen und die ich dann wiederum weiter verarbeiten kann. Also sehr viel mit Datensicherheit und Datenherkunft, also Provenance heißt der Fachbegriff zu tun. Das sind also so Business-Anwendungen. Aber danach hattest du auch gefragt.
Richtig. Und da höre ich ja auch schon die Herausforderungen raus. Da frage ich gerade noch mal nach, was sind denn aus deiner Sicht die größten Hindernisse für Unternehmen bei der Implementierung von Blockchain-Lösungen?
Die sind, es gibt zwei. Das eine sind, ist die, ist eine mentale Nichtbereitschaft über zu kollaborieren, also miteinander zu arbeiten. Das ist in den Köpfen der allermeisten Menschen tief verankert, auch bekannt als not invented here. Ja, wenn etwas hier nicht erfunden wurde, dann machen wir es auch nicht und dann ist es auch nicht gut. Das ist also das ist sehr schwierig, den Menschen beizubringen, dass es in fast allen Fällen so ist, dass Zusammenarbeit zu einem besseren Ergebnis für alle Teilnehmer führt. Und dann gibt es eher technische bzw. organisatorische Herausforderungen, wie zum Beispiel, dass eine Business Unit, vielleicht sogar einer Firma A, bereit wäre, mit der Business Unit einer Firma B zusammenzuarbeiten, dass aber die IT Security Beauftragten der Firma A sagen, nein, nein, das machen wir nicht, weil wir unter keinen Umständen irgendwelche Daten teilen oder so. Und weil dann die Infrastruktur, die für ein sicheres, anonymisiertes Datenteilen vonnöten wäre, in diesem Unternehmen nicht vorhanden ist und erst aufgebaut werden müsste, man aber das nicht machen will, nur für diesen einen Use Case, wird es auch nicht gemacht.
Oh, verstehe. Vielen Dank. Komme ich mal zur Zukunft der Immobilienbranche. Als Aufsichtsratsmitglied von Rail Real Estate frage ich mich, wie wird denn Blockchain deiner Meinung nach die Immobilienbranche in den nächsten 5 bis 10 Jahren verändern?
Das ist bisher die schwierigste Frage.
Deswegen bist du heute hier.
Also Blockchain an sich, muss ich dazu sagen, geht immer einher mit anderen Technologien, weil die Blockchain-Technologie an sich ja nur in Anführungszeichen eine dezentrale Datenbanktechnologie ist, die natürlich verschiedene Aspekte mitbringt, Datensicherheit und so weiter und so fort. Aber die Blockchain an sich ist ja noch kein Use Case. Und da hat man auch den Fehler gemacht seinerzeit, dass man immer sich überlegt hat, okay, was können wir denn mit dieser Technologie machen? Und man muss sich eigentlich anders herum fragen. Man muss gucken, welche Use Cases habe ich in meinem Unternehmen? Welche Anforderungen haben diese Use Cases an die Technologie? Welche Requirements sehe ich und welche Technologie kann diesen Ansprüchen, Anforderungen, Requirements gerecht werden? Und wenn ich dieses von mir eben erwähnte Beispiel der dezentralen Datentöpfe habe, könnte ich über eine Blockchain-Lösung nachdenken. Wenn ich gegenüber Dritten nachweisen muss, und jetzt komme ich zum konkreten Beispiel, mein Lieblingsbeispiel in der Immobilienbranche, dass ich kein Green- oder Whitewashing betrieben habe in irgendwelchen Herstellungsprozessen, ja, dann und ich tatsächlich diese oder jene Energiekennziffern habe und nicht andere und also irgendwelche geschönten publiziere, aber tatsächlich ganz andere habe, dann könnte ich hergehen und könnte diese Daten meine Daten in einer Blockchain haben und anderen Zugriff auf diese Blockchain gewähren. Also ich könnte sogar hergehen und einfaches Beispiel, meine Energieflussdaten in die Blockchain bringen und in eine Public Blockchain bringen. Und dann könnte jeder darauf zugreifen. Dann könnten die Aufsichtsbehörden darauf zugreifen, dann könnten die Steuerbehörden darauf zugreifen, dann könnte irgendjemand darauf zugreifen. Und dann wäre ich praktisch, was dieses Datum anbelangt, total transparent. Und dann könnte mir aber auch keiner vorwerfen, ich würde damit irgendein Schindluder treiben. Ja? Aber da sind wir wieder direkt bei dieser Frage, wie viel Transparenz will, kann, darf, soll ich mir meinem Unternehmen erlauben? Aber Das wäre ein einfacher, in Anführungszeichen einfacher Weg, jegliche Diskussion sofort zum Erliegen zu bringen, ob jetzt jemand die richtigen Zahlen publiziert hat oder nicht. Worum es in der
Ja.
Immobilienbranche sehr häufig geht.
Es klingt
Und
für mich,
da,
ja.
ja, Entschuldigung, aber da sehe ich sehr viel Potenzial. Das kann aber nur gehoben werden, wenn diese mentale Schranke, die ich eben angesprochen habe, geöffnet wird.
Genau, und das war auch das, wo ich nämlich auch gerade nochmal sagen wollte. Das klingt für mich jetzt total schlüssig, dass wir das brauchen, also auch im Hinblick auf Relevanz. Habe mich gerade gefragt, bis wann wird es dann umgesetzt? Ich bin so ein umsetzungsfreudiger Mensch und habe aber, du hast es gerade gesagt, dann auch wiederum nicht mehr zu viel Euphorie, weil mentale Blockaden ist nicht zu unterschätzen, weil es ja nicht sichtbare Blockaden sind. Und das bedeutet, man muss wahrscheinlich sehr viel gute, also wie soll ich sagen, du brauchst noch viel Energie, um da weiterzumachen, ohne als Pionier halt, ja.
Ja, das ist aber das liegt in, und vielleicht ist das auch wieder in so eine, so ein Konnex zu deinem eigentlichen Thema des Podcasts. Wie einfach ist Erfolg oder Erfolg darf leicht sein? Es ist, je mehr man sich in dieses Rabbit Hole begibt, desto schwieriger wird das Ganze. Und dann muss man dann überlegen, okay, macht man das oder hört man irgendwann auf und fragt sich, gibt es auch einfache Lösungen? Oder einfachere
Ja,
Lösungen, die man
ohne
trotzdem
Mühsal, ja.
genau. Und diese Frage stellen wir uns immer und beantworten sie sehr oft so, dass wir nicht sagen, ja, wir müssen aber jetzt trotzdem unsere Lösung, die gut ist und so weiter, durchbringen, in Klammern gegen den Markt, denn gegen den Markt kann man nichts durchbringen,
Ja. Außerdem
sondern
wärst du dann im Kampfmodus unterwegs.
genau, sondern man muss dann hergehen und sagen, okay, was von dem, was wir denken, was gut ist, was von dem können wir denn unterbringen? Ja, das ist so eine softere Methode und das
Ja,
versuchen wir dann.
und Fokus
Und
auf
dann,
Machbarkeiten, auf tatsächliche.
genau, und dann gibt es entweder inhaltlich, also die innerliche Machbarkeit, oder aber man sucht sich Partner. Das geht auch. Ja?
Ja.
Und so sind wir zum Beispiel in einem großen sogenannten Gaia-X-Konsortium. Gaia-X, eine große Förderinitiative der Europäischen Union, die Technologie in verschiedensten Branchen fördert. Und wir sind mit Datarella Teil von MOVE-ID. Das ist eines von fünf geförderten Projekten im Bereich Mobilität. Und da sind wir dabei, die Grundlagen für digitale Identitäten im Verkehr zu entwickeln. Das heißt, dass jeder Verkehrsteilnehmer eine eindeutige, sichere digitale Identität bekommt und auch auf Basis oder mit dieser Identität hinterher Transaktionen durchführen kann. Und so etwas würden wir zum Beispiel, das ist ganz klar das, was wir gut finden und als Firma und betreiben und nach vorne treiben, also da wären wir viel zu klein für, um so etwas auch nur anzudenken. Deshalb haben wir da für uns einen sehr guten Weg gefunden als Teil dieses Konsortiums aus 16 Unternehmen und zwei Universitäten, das Projekt voranzutreiben.
Das zeigt, dass du auch Wort hältst. Du hast es vorhin angesprochen, ein Knackpunkt liegt ja in der Nichtbereitschaft von Kollaboration. Damit man kollaborieren kann, muss man kooperieren können und dann muss man erstmal vorzeigen und vorleben, dass das machbar ist, was du damit ja zeigst und machst. Und ich glaube, nur so kann man Komplexität schaffen und auch wirklich Transformation schaffen. Ich komme einmal an dieser Stelle zum Thema Achtsamkeit im Unternehmertum. Wir sprachen vorhin schon, da hast du ja auch ein Buch veröffentlicht. In deinem Buch The Mindful Revolution sprichst du ja über diese Bedeutung von Achtsamkeit und ich habe auch gerade schon rausgehört, dass das, was du machst, schon auch sehr viel, ja, ich glaube auch sehr viel bedeutet, sich immer wieder selber in Balance zu bringen, um auch mit den Widerständen selber umgehen zu können und gut kooperieren und kollaborieren zu können. Mich würde interessieren, wie beeinflusst Achtsamkeit deine unternehmerische Entscheidung oder deine unternehmerischen Entscheidungen und auch dein Führungsstil.
Ja, also zum Ersten, das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, ob das dieses Thema für einen wichtig ist oder nicht. Also ich behaupte mal, es wäre gut, wenn es wichtig wäre, aber trotzdem ist das eine individuelle Entscheidung. Und wir haben das, ich habe das für mich und wir haben das in unserem Unternehmen für uns so entschieden, dass wir A, ganz pragmatisch eine sehr flache Führungsart, eine flache Art der Führung haben. Ja, wir diskutieren alles in den jeweiligen Teams. Wir beschließen das und wir haben, das ist so eine Art Meritocracy. Also diejenigen, die am meisten Ahnung haben und die besten Argumente vorbringen können, die sind auch hinterher die dann sagen, wie es gemacht wird.
Ja,
Und das
okay.
bin nicht zwingend ich. Ja, ich könnte es theoretisch oder auch praktisch als Geschäftsführer, aber das ist nicht so, wie es bei uns läuft. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir uns aktiv in diesen Unternehmensbereichen, die wir jetzt schon skizziert haben, Web 3 und sowas bewegen, was wir für uns als sinnvoll, gut, nachhaltig und ja, einfach gut erachten. Das ist also jetzt nicht, wir verkaufen keine, ich sag's mal, was wir nicht machen würden, wir verkaufen keine Waffen, wir handeln nicht mit Drogen, etc. Also das tun wir sowieso. Und dann ist noch die Frage, wie tun wir das? Und da ist es teilweise so, dass wir uns, weil wir uns ja sehr viel mit Daten beschäftigen und sehr viel mit Privacy. Und man könnte natürlich an sehr, sehr vielen verschiedenen Stellen hier und da Abstriche machen bei Privacy. Man könnte Daten für dies oder jenes verwenden. Man könnte sehr viel Schindluder mit diesem Thema treiben, in Klammern, was auch gemacht wird. Und wir haben für uns entschieden, nicht per Dekret, sondern es hat sich so ergeben, dass wir nur Dinge machen, die jeder von uns für sich und vor anderen rechtfertigen kann. Und das funktioniert, ohne dass wir uns das jedes Mal wieder neu vor Augen führen. Das funktioniert sehr gut. Das lässt uns auch ruhig schlafen. Und macht auch Spaß. Und das macht auch dann das Arbeiten wieder leicht, dass man nicht etwas tut, von dem man eigentlich weiß, dass es nicht gut ist, aber man macht es, weil es Geld bringt, weil es Revenue bringt, weil es Erfolg bringt. Das machen wir nicht. Deshalb
Das
fällt es uns vielleicht leicht.
verstehe. Und das heißt, wenn ich es in meinen Worten zusammenfasse, dann ist das gemeint, ein ethischer Kodex, den alle vertreten. Das hat mit den Werten zu tun und das ist euer Kompass. Und diese Gleichheit auf der Werteebene, der ist das, was es dann leicht macht. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen. Ja, bringst mich auf eine Idee. Vielleicht sollten wir das mal aufschreiben. Also, es ist tatsächlich eine Art ethischer Kodex, wobei wir das ja als Begriff noch nie verwendet haben bei uns. Das hat sich
Ja.
einfach ergeben. Ja,
Ja,
das wird gelebt.
das finde ich übrigens sehr interessant, weil ich gerade spontan dran denken muss. Mein Fundament ist ja diese ganz klassische Rhetorik. Und da gibt es eine Fragestellung, die zieht sich durch, das wird sich die ganze Menschheitsgeschichte durchziehen. Und das findest du immer im Unternehmertum dann wieder auf Platon und Aristoteles zurück. Und interessant ist da eben immer die Frage, geht es einfach um die schnelle Zielerreichung? Man hat immer das Dreieck zwischen Pragma, ja, die Sache, dann Ethos, da sind wir bei diesen ethischen Richtlinien, die man als Kompass nutzen kann und als Entscheidungsrichtlinie auch unter Stress. Und dann immer dieses Thema, man will ja ein Ziel erreichen, ja, mit seiner Sache, die Zielerreichung. Und dann ist natürlich eins klar, man ist schneller dabei, wenn man keine Werte hat. Und wenn man sich keine Gruppe suchen muss, die auf diesem Wertekodex dann mitarbeitet. Es dauert zwar langsamer, aber man ist dann in der sicheren Linie unterwegs und muss halt langfristiger denken, vielleicht nicht sich selber so wichtig zu nehmen, sondern sagt, nächste Generation hat auch eine Chance. Und dann gibt es aber die Schnellen, die sagen, ich muss sofort und all das jetzt und die Ethik ist mir wurscht. Ja, also da sehe ich da habe ich gerade dran denken müssen. Ich weiß nicht, ob das passt.
Ja, das kannte ich so in dieser Konkretheit nicht, aber das passt genau, richtig. Also man muss dann den Weg, wobei wir jetzt dann das auch nicht diesen Weg nicht unbedingt analytisch mittlerweile finden, sondern das ergibt sich tatsächlich. Ja, das ist so ein bisschen wie, dass man ein Gefühl für Dinge entwickelt, die man eher machen will und eher nicht, oder eher nicht machen will.
Ja. Und da sind wir wieder bei der Trias Körper, Seele, Geist, das in Balance zu halten. Wir sprachen ja auch darüber und an der Stelle fasse ich auch zusammen. Es geht ja immer darum, wer unternehmerisch unterwegs ist und du bist sehr vielseitig unterwegs, wie ich merken und erleben durfte in diesem Gespräch. Es geht ja immer darum, dass man einerseits das Mentale im Blick hat, mentale Stärke. Da hast du ja auch ein Buch darüber geschrieben, wie wir erfahren haben, über Achtsamkeit. Wir haben die Vielfalt in deinen Unternehmungen kennenlernen dürfen. Du hast mehrere Unternehmen und sagst, die Hürden sind da, aber mit Blick auf eine Art Wertekodex, den Begriff haben wir jetzt mal neu erfunden, bist du unterwegs und zwar international. Du setzt auf gute Kooperation und vor allen Dingen auch Kollaboration. Hier siehst du auch eine große Hürde, aktuell noch im Gelände bei anderen. Und du bleibst aber auf deinem Weg. Ich bin gespannt, was wir von dir noch in den nächsten Jahren hören und erleben werden, weil das Thema Blockchain in der Praxis, Integration von KI und Blockchain und auch die Herausforderung der Digitalisierung dein Thema ist. Du scheust offensichtlich die Komplexität nicht und setzt auch Maßstäbe in der Immobilienbranche. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für deine Meinung. Jetzt schließt du gerne ab. Erfolg darf leicht sein.
Ja, vielen Dank für das sehr angenehme Gespräch. Ich lerne auch immer wieder dazu, wie konkret man das Ganze fassen kann. Und ja, tatsächlich, in dieser Aspekt von Erfolg darf leicht sein, war ja eigentlich, dass wir gesagt haben, dass man, auch wenn man eine gewisse Unternehmensidee verfolgt und dann merkt, dass man da vielleicht gegen zu viele Wände rennt, das nicht unbedingt sinnvoll ist, sondern dann Aspekte dieser Ideen nimmt und zumindest versucht, diese Aspekte im Markt zu verankern. Und da hat man schon viel geleistet.
Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Erfolg darf leicht sein.